Auenland FM.
Gespräche aus Westeros.
Gemeinsam durch Eis und Feuer.
Ein Podcast mit Tobias, Tatjana und Lennart.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht zur Folge 17 mit Kapitel 19. Nein, Moment, Kapitel 15.
Okay.
Heute habe ich so einen Tag. Ich bin drei Gedanken vor dem, was ich ausspreche. Ich weiß nicht, wo mein Gedanke gerade hingegangen ist. Also, ich komme noch mal rein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht zur Folge 17 mit Kapitel 15. Und ich bin nicht alleine. Ich habe nicht nur meine komischen Gedanken bei mir, sondern auch den lieben Tobias.
Guten Abend mittlerweile.
Und den lieben Lennart.
Hallo.
Lachst du mich immer noch aus?
Das stimmt doch gar nicht.
Er lacht dich an. Genau, er lächelt dich nur an.
Ach, ich habe mir auch schon gedacht, genau sowas habe ich halt auch mit dem Tippen. Ne? Und ich bin halt so wirklich sehr pedantisch. Ich schicke nichts ab, was ich nicht dreimal kontrolliert habe.
Und irgendwie habe ich mir...
Bitte?
Mit herzlichen Füßen.
Ja, genau. Und ich habe mir schon überlegt, irgendwann mache ich mal einen Tag lang dies nicht. Also ich schicke dann einfach alles so ab, wie ich es geschrieben habe. Und da kommen die lustigsten Sachen raus. Wie zum Beispiel letztens, da hatte ich ja Probleme mit meinem Kehlkopf und wollte Kehlkopfschmerzen schreiben. Und stattdessen habe ich Kahlkopfschmerzen geschrieben. Und ich habe sehr gelacht. Oh, ja, so bin ich. Von daher nehmt es mir nicht übel, wenn ich auch mal Kommentare mache über Tippfehler. Ich kenne mich sehr gut mit diesem Thema aus. Okay, aber um dieses soll es hier in diesem Podcast nicht gehen. Ja, hallo, wie geht's euch?
Wir sind gar kein Rechtschreib-Podcast.
Gott sei Dank, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht.
aber ich dachte, wir machen heute Hefte raus Diktat.
Mein Partner hat meine Hausaufgaben gefressen.
Ah, gleich der Partner.
Ja, ich habe kein Haustier mehr, das ich beschuldigen könnte.
Kein Aquarium, keine Hausspinne, keine nichts.
Auch Hausspinnen habe ich
meine
hier genug.
Meine Fruchtfliegen haben meine Hausaufgaben gefressen.
Und mein Obst, aber das ist eine andere Geschichte.
Ihr hört, wir haben wieder sehr gute Laune.
Herrlich, ja, wir haben Spaß und lachen hier schön. Und das Gleiche hat nämlich auch Hexe gemacht. Wir haben nämlich Rabenpost bekommen. Rabenpost. Mir fällt gerade ein, ich habe Aufnahmen gemacht für einen Jingle, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu bearbeiten.
Immer dieses Daily Business, was dazwischen funkt, ne?
Ja, Daily Business, nicht vorhandene Gesundheit, alles, was man nicht braucht. Von daher, naja, Schwamm drunter, würde ich sagen. Also Rabenpost. Im Discord gab es nämlich unter anderem Spoiler-Talk. Ach, Herrgott.
Ja, bitte.
Heuwegelchen. Ich atme mal kurz durch, okay? So. Discord gab es einen Spoiler-Talk. Und zwar ging es um den gedungenen Mörder aus dem letzten Kapitel. Und dessen Bezahlung, die eventuelle, und ob der Dolch dazu gehörte oder nicht. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, da Spoiler, deswegen ich habe mir da auch nichts weiter durchgelesen. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass es existierte oder existiert. Und wir natürlich auch darauf achten, dass auch im Discord nicht gespoilt, heißt es gespoilert oder gespoilt?
Gespoilert, hätte ich gesagt.
Das ist so eingedeutscht, ne? Aber eigentlich würde ich sagen, müsste es doch spoiled heißen. Grammatik, Schwammatik, egal. Hexe hat sich sehr gefreut über die letzte Folge und sie haben sehr im Auto gekichert beim Altersbashing. Ja, was für eine Unverschämtheit. Es ist ein sehr, Altersdiskriminierung ist ein sehr ernstes Thema, nicht wahr, Lennart?
Ich weiß gar nicht, wovon ihr da redet.
Der Norden vergisst nie, Lennart. Ja, Hexe hat des Weiteren erwähnt, dass ihr sehr das Herz geblutet hat, als der Bibliotheksturm brannte. Und ich kann diese Empfindung sehr nachvollziehen, weil, ouchen, wenn ich so dran denke, wie viel Mühe man sich damals noch mit Büchern gemacht hat, so alles zu kopieren und hübsch zu machen. Es ist immer ein sehr schweres Thema für mich.
Ja.
Und sie sagt, dass sie Cat immer noch nicht möge. Ich kann's auch nachvollziehen. Aber so hat natürlich jeder seine Lieblings- und Nicht-Lieblingscharaktere. Was ist eigentlich das Gegenteil von Lieblingscharakter?
Hasscharakter?
Hasscharakter? Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Frage.
Ist das umständlich ausgedrückt? Bin nur ich gerade doof?
Was denn ein Erzfeind? Hätte ich jetzt eher gesagt.
Wobei Erzfeind, das ist also ja nicht automatisch.
Aber ich meinte.
Fragen über Fragen. Sie hat noch was gefunden und zwar könnten wir das auch noch verlinken in den Shownotes. Denn beim Stichwort Hodor fiel ihr die Droggelbecher-Version im Videospiel Deponia ein. Deponia ist eine Videospielreihe, die in dem Genre Point and Click zu finden ist. Sehr, sehr lustig, sehr humorvoll. Und da gibt es tatsächlich einen Charakter, der immer nur Droggelbecher sagt.
Droggelbecher?
Droggelbecher. Wo jetzt Droggelbecher explizit herkommt, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich meine, das auch nicht zu wissen, auch von damals her nicht. Deponia wurde tatsächlich in Deutschland produziert und ist eine rein deutsche Produktion. Aus dem Hause, jetzt muss ich gerade mal in meinem Gedächtnis kramen, des Publishers, die auch das Gollum-Spiel gemacht haben. Okay. Oder vielmehr verbreitet haben.
Ja, Daedalic,
genau, richtig. Ja, Gedächtnis, ne? Pipapo. Wir haben auch wirklich sehr wichtige Fragen gestellt bekommen, auch immer noch von Hexe. Und zwar wollte sie wissen, wie esst ihr euer Frühstücksei?
Es kommt komplett drauf an.
Was?
Worauf ich Lust habe. Also mein Frühstücksei, im Regelfall am liebsten Spiegelei mit Bacon, aber auch es gibt auch richtig geile Rührei-Gerichte, die ich gerne zubereite. Wenn es wirklich um ein gekochtes Ei geht, dann bevorzugt weich. Ich aber auch überhaupt kein Problem damit habe, mit gerade hart gekochten Eiern, die man sich dann klein schneidet und aufs Brot legt. Also ich glaube, es gibt kaum, auch blanchierte Eier sind ab und zu mal ganz lecker. Ich glaube, es gibt also keine Eizubereitung, die ich nicht mag. Kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich auch habe.
Und du, Lennart?
Diese ganz hart gekochten, irgendwie so diese bunten Ostereier oder so aus dem Supermarkt, da bin ich echt nicht, die gehen irgendwie, wenn überhaupt, höchstens mit Remoulade oder so. Aber sonst, da, ich bin tatsächlich eher so der weichgekochte Typ.
Okay, ich sehe schon, ich fall wieder komplett aus dem Rahmen raus. Ja, weil ich nehme dieses Frühstücksei nicht an.
Achso, du isst gar keine Eier zum Frühstück.
Ich esse gar kein Frühstück.
Ja, gut.
Ich bin absolut kein Freund vom Frühstücken, auch wenn oftmals gesagt wird, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aber ich habe es mir auch schon erzählen lassen von meiner Mom. Ich habe noch nie gefrühstückt. Ich habe noch nie frühstücken wollen, weil mir schon immer, auch zu Schulzeiten, war mir immer so kotzübel frühmorgens, weil ich auch komplett gar kein Morgenmensch bin. Ich bin die berühmte Nachteule. Ich werde so ab 20 Uhr werde ich erst richtig aktiv und wach. So, und deswegen, ich habe noch nie gerne gefrühstückt. Ich habe, wenn's möglich war, es immer ausgelassen. Und passend zur großen Pause, die ja so, ich glaube, 9.20 Uhr oder 9.30 Uhr war die große Pause immer, da habe ich Hunger bekommen. Da konnte ich dann auch was essen. Vorher ging bei mir gar nichts. Absolut nicht.
Faszinierend.
Ja, und es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass wir eben morgens, also wir sind ja evolutionär gesehen so in zwei Lager eigentlich gespalten. Einmal halt der frühe Vogel, ne? Und dann halt eben der späte Wurm. Aber das ist eigentlich eher so ein Glockendiagramm. Wie nennt sich das? Glockenkurve. Und das verschiebt sich während unserer Lebenszeit auch. Das ist total interessant hier. My Things hat dazu mal ein Video gemacht, wo sie das, oder hat sie, glaube ich, in einem Interview erklärt, wo das halt dargelegt wird, wie sich das so verändert. Und dass unser Schulsystem und unser Arbeitssystem komplett dagegen arbeitet. Und wir wirklich nicht effizient sind in dem, was wir da machen. Und weil wir halt auch immer noch daran festhalten, ja, hilft uns das halt nicht, weil es war ja auch schon vor Jahren fing die Diskussion ja an. Würde es nicht Sinn ergeben, wenn wir die SchülerInnen nicht später zur Schule schicken würden? Ja, würde es, aber es wird halt immer noch drüber geredet und nichts geändert. Was ziemlich schade ist, weil ich muss immer daran denken, wenn ich das darüber spreche. Meine Mutter ist eigentlich Linkshänderin, aber damals in der Schule wurde das unterbunden und ihr wurde das mit der rechten Hand schreiben und Sachen machen aufgezwungen. Und das ist halt auch komplett kontraproduktiv. Aber ja, so ein kleiner Exkurs schon mal direkt am Anfang.
Da bin ich mal gespannt, wie die restliche Folge wird.
Ich merke schon, ich glaube, unterbewusst will ich irgendwie alles andere besprechen als dieses Kapitel.
Was ist denn euer Lieblingstee?
Cray.
Ostfriesentee. Also,
wir haben ja also einen Picard mit uns an Bord. Ich trinke tatsächlich auch am liebsten Schwarztee, dann dicht gefolgt von grünem Tee. Und ich liebe tatsächlich auch Anchan. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich glaube.
Das ist dieser blaue Tee.
Ja.
Der wird aus so Blüten gemacht. Und je nachdem, ob man da, wie man den pH-Wert davon verändert, wird der halt entweder blauer oder röter.
Mhm.
Der ist unfassbar lecker, aber auch echt nicht so günstig.
Also ich mag sehr gern weißen Tee. Ich habe mit Tee auch schon gemalt. Erdbeertee ist ganz, ganz toll zum Malen, weil der wird nämlich blau. Ansonsten selber trinken, auch eher Schwarztee und sehr, sehr gerne Ostfriesentee. Ich kann mich noch, also eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen war immer unsere Teetiet. Ich komme ja nun mal aus dem Norden und da haben wir halt Teetiet nachmittags gehalten und da wurde halt Tee zubereitet. Und allein dieser ich habe natürlich immer kindgerechten Tee bekommen und meine Eltern haben halt Schwarztee bzw. Ostfriesentee getrunken. Und da gab es manchmal auch einen Schuss Rum rein und ich mochte immer diesen Geruch. Und dann hatten wir ja Kluntjes noch dazu, das sind diese dicken Zuckerbrocken. Und allein auch, also man macht ja zuerst Kluntjes in die Teetasse, dann gießt man den Tee drauf und dann knistert das ja so schön. Ne? Und ich mochte halt immer so diese, wir haben das richtig zelebriert. Und dann die Geräusche dazu, die Düfte dazu und das ist so eine richtig liebe Kindheitserinnerung von mir. Von daher denke ich sehr gerne an Tee und daran zurück. Und ich konsumiere auch immer noch gern Tee. Und hier im Norden ist das natürlich auch ein Stück weit Kulturgut. Also ich kann euch nur, habt ihr schon mal echten Ostfriesentee getrunken?
Ja.
Ja.
Gibt's den eigentlich bei euch auch zu kaufen?
Ja, was bestellt man heutzutage online?
Weil ich habe hier nämlich auch meinen Tee-Dealer des Vertrauens. Und die haben so spezielle Mischungen auch und so. Und ich weiß halt nicht, wie das ist. Also gut, ne, standortbezogen, Internet kaufen ist ja klar, kann man überall. Aber habt ihr da auch wirklich bei euch so Teeläden, wo ihr hingehen könnt?
Ja, ich gehe tatsächlich extra ins Teegeschäft dafür.
Ah. Ja, ich habe mittlerweile
lass mir
halt
den dann immer abhacken.
Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich hier diesen Produzenten direkt, wo ich dann hingehe und sag, das muss ich haben.
Also ich sag mal so, im Alltag trinke ich auch Beuteltee. Das ist dann halt so, weißt du, so wie andere, weiß ich nicht, tagsüber ihren Automatenkaffee trinken. Aber wenn es dann halt irgendwie mal so am Wochenende, wenn es dann schon was Besonderes sein soll, dann holt man halt den vernünftigen Tee raus, macht den ins Teesieb und
so, Sekunde, ich würfel mal eben kurz auf Echauffieren. 1. Oh, ja, schade. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich jetzt mich so richtig schön echauffieren kann, aber nein, ich habe eine 1 gewürfelt. Schade, Lennart.
Habe ich nicht gehabt.
Ach, also Earl Grey finde ich schon fast langweilig, aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein großer Fan von Bergamotte. Aber nichts geht über Ostfriesentee und dann mal mit einem Spritzer Zitrone drin oder mal mit einem Schuss Milch. Lecker. So, jetzt sind wir da auch schon wieder extrem ausgeartet.
Ja, also ich, sagen wir mal so, ich bin froh, dass es Kapitelmarken gibt.
Aber gut, kommen wir.
Ach Moment, nee, wir ich war noch doch was. Noch gar nicht fertig, Lennart. Jetzt ist doch nicht so. Also, wenn ihr euch auch an solchen Unterhaltungen beteiligen möchtet und euch echauffieren möchtet vielleicht über Teebeutelbenutzung, dann schickt uns doch gerne Feedback an feedback@westerospodcast.de oder schreibt einen Kommentar auf unserer Website westerospodcast.de oder eben der Podcast-Plattform eurer Wahl und tretet doch auch unserem Discord bei über auenland.chat, wo ihr euch nicht nur echauffieren könnt über uns oder unsere Themen, sondern euch auch mit Gleichgesinnten austauschen könnt.
Unsere Des Weiteren, Themen.
Oh, Tee, oh, nee.
Sorry. Oh. Ich weiß, der ich war sehr schon. Flach.
Lennart möchte unbedingt meine Reaktion rauskitzeln auf das heutige Kapitel. Aber ich habe noch einen wichtigen Informationshinweis. Nee, wie nennt man das? Ich habe das Wort vergessen. Jetzt neu, auf jeden Fall. Unser Instagram-Account ist live. Ihr findet den verlinkt in unseren Shownotes. Schaut doch auch da auch einfach mal nach Westeros Podcast oder klickt eben auf den Link und folgt doch mal rein und kommentiert fleißig, wie man das heutzutage fesch formuliert. Ich habe fertig.
Du hast
Gut,
fertig.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu Tobias. Und dem Recap jetzt, der letzten Folge.
Jetzt will ich nicht mehr.
Tobias, rette diese Folge vom Podcast, bitte.
Ich fürchte, die ist hoffnungslos verloren.
Oh je.
Flieht, ihr Narren.
Ja, also die letzte Folge war das große Erwachen. Vielleicht erwachen wir ja jetzt auch, was dieses Thema, was dieses Kapitel angeht. Zumindest haben wir das letzte Kapitel um Catelyn das große Erwachen als Untertitel gegeben oder als Wort der Folge. Weil wir die Wandlung erlebt haben von Catelyn, von einer gebrochenen Frau, die seit 7 Tagen am Bett ihres im buchstäblich gebrochenen Sohnes liegt und sitzt und verweilt, aber nicht schläft und um Haaresbreite einem Anschlag entkommt und das auch nur dank des Schattenwolfs ihres Sohns Bran, den sie vorher noch von ihrem ältesten Sohn, dammit, ich hatte alle Namen bis ihn.
Rob,
am liebsten hätte töten lassen, von diesem besagten Schattenwolf, der immer noch zum jetzigen Zeitpunkt namenlos ist, wird sie gerettet, indem er einem Angreifer mit einem valyrischen Dolch in die Hand oder den Arm beißt und ihn in Fetzen zerreißt. Und ja, sie schläft dann endlich mal ein, nachdem sich der Schattenwolf zu Bran gelegt hat und er wieder ruhig und friedlich atmet. Ich glaube, vergessen hatte ich noch zu sagen, dass zwischenzeitlich noch als Ablenkungsmanöver die Bibliothek in Brand gesteckt wurde, woraufhin dann alle natürlich Bran allein ließen, bis auf Catelyn. Und sie jetzt einfach geschwächt durch den Kampf mit dem Meuchelmörder, jetzt ich glaube, 4 Tage Schlaf war das, hatte wieder bei Kräften ist und sich feststellt, sagt, dammit, wo war ich die letzte Zeit? Ich habe ja noch andere Leute. Und ja, jetzt erst recht, ich muss zum König, es gibt eine geheime Botschaft, ich muss zu meinem Mann. Und sich dann auf den Weg macht, also eine durchaus lebendige, lebhafte Folge beim letzten Mal. Und ich muss Tatjana leider vehement widersprechen, weil lebhaft und exzentrisch geht es meiner Meinung nach auch in dieser Folge weiter. Wir sehen sogar Blut, also ich meine, selbst das ist in diesem Kapitel übernommen worden. Also so schlimm kann doch das aktuelle Kapitel gar nicht sein.
Wir sehen zwar Blut, aber wir sehen es auch nicht.
Ja. Fehlt denn euch doch etwas oder habe ich das letzte Kapitel vernünftig zusammengefasst?
Wie heißt die Mutter?
Catelyn?
Nee, Catelyn.
Catelyn, ach so.
Da ist kein Haar drin.
Catelyn.
Ja, mehr habe ich nicht anzumerken.
Gut, oder damit kann ich leben. Ich habe 4 Namen mir gemerkt. Also 3 Namen und ich wusste, dass der Wolf noch keinen Namen hat und dass es ein valyrischer Dolch ist.
Ja, sehr gut. Schön.
Wir machen Fortschritte.
Wir sind stolz auf dich.
Danke. Wenigstens etwas kann ich.
Ja. Normalerweise würden wir ja jetzt auch noch mal kurz uns in Erinnerung rufen, was im letzten Kapitel unserer POV-Person passiert ist. Können wir nicht, weil wir erleben heute das erste Mal ein Kapitel aus der Sicht von Sansa.
Wobei wir uns allerdings schon an so manche Situationen erinnern, wo sie unangenehm aufgefallen war.
Das stimmt allerdings. Ja, wir starten damit, dass Sansa beim Frühstück erfährt, dass ihr Vater bereits mit dem König auf Jagd gezogen ist. Denn sie suchen nach wilden Auerochsen, die es dort noch geben soll. Und finde ich ja schon interessant, weil so ein Auerochse, leben ja nicht mehr, sind ja bei uns inzwischen auch ausgestorben. Aber das muss ja ein gigantisches Monsterbiest von Kuh gewesen sein.
Ist das nicht auch so wie so ein Bison? Also mit nicht so langen Haaren, aber ungefähr so?
Ne, es ist halt der wilde Vorfahr von unserem Hausrind.
Also ich weiß, es gibt so Wasserbüffel noch und ich stelle mir so immer so einen Auerochsen vor.
Es gibt, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz googeln, wie die Viecher heißen. In Indien so Nachzuchten davon. Gott, wie heißen die Viecher denn?
Die haben immer so extrem breite Köpfe, glaube ich, ne? Und so weit ausladende Hörner.
Hörner, ja. Wikipedia, hilf. Genau, es gibt eine spekulative Lebendrekonstruktion mit dem indischen Auerochsen. Der heißt einfach nur indischer Auerochse offensichtlich.
Ja, Mensch, so kreativ.
Ja, es sieht halt aus wie so eine sehr bucklige Kuh mit sehr viel Hörnern, also mit sehr viel Horn auf der Stirn. Und auf dem Bild, was ich jetzt hier sehe, also könnt ihr auf Wikipedia nachschauen. Gibt's jetzt
packen
keinen,
wir mal in die Shownotes.
Besonderen großen Größenvergleich, aber ich sag mal so, ich möchte mich da trotzdem nicht mit anlegen wollen. Während dem Frühstück füttert Sansa dann auch noch ihren Schattenwolf, den sie natürlich Lady getauft hat, mit einem Stückchen Schinken, was der Wolf natürlich grazil frisst wie eine Königin, was ich sehr lustig finde. Weil es gibt ja durchaus so, gerade bei Hunden, so verschiedene Arten. Es gibt irgendwie die Hunde, die reißen einem fast die Finger raus, wenn man denen was zu futtern hinstellt. Und dann natürlich die Hunde, die das so ganz zärtlich einem aus der Hand nehmen. Lady gehört offensichtlich eher zu letzteren.
Ich musste gerade so dran denken, Plot-Twist, eigentlich mögen die Schattenwölfe die Kinder gar nicht, sondern sind nur bei denen, weil die immer was zu essen dabei haben.
Ja, das wäre aber fies.
Da musste ich aber gerade dran denken.
Aber verständlich.
Ja. Ja. Und sie kriegt daraufhin auch von Septa Mordain direkt erstmal einen Rüffel, weil eine Edle ihre Hunde nicht am Tisch füttert. Woraufhin Sansa sie korrigiert und sagt, ja, Lady ist ja auch kein Hund, sondern ein Schattenwolf.
Oh.
Außerdem hat ihr Vater ihr das natürlich erlaubt. Da finde ich lustig, dass dann Septa Mordain daraufhin bemerkt, dass sie, was zumindest in der Hinsicht auf das Tier, genauso halsstarrig ist wie Arya. Was ich schon irgendwie bemerkenswert finde, gerade wenn wir uns den weiteren Verlauf dieses Kapitels anschauen.
Ja.
Arya auf jeden Fall ist gar nicht beim Frühstück. Angeblich hat sie keinen Hunger. Allerdings geht Sansa davon aus, dass sie sich schon früh am Morgen aus was aus der Küche hat stibitzen lassen. Beziehungsweise sich da was ergaunert hat mit irgendwelchen Küchenjungen rumgemauschelt hat. Wir befinden uns nämlich, das habe ich komplett vergessen zu erzählen, nämlich im kleinen Gasthaus am Trident, dem großen Fluss in Westeros. Und die beiden Mädchen sind nämlich eigentlich am heutigen Tag dazu eingeladen, bei der Weiterreise in der Kutsche der Königin mitzufahren, zusammen mit der Prinzessin und der Königin. Und sie sollen sich besonders herausputzen, gerade Arya hat da offensichtlich so ihre Probleme mit. Sansa sieht natürlich schon herausgeputzt genug aus, hat ihr hübsches Kleid angelegt und hat auch schon irgendwie seit einer Woche auf den Termin hingefiebert. Außerdem hofft sie natürlich auch, dass Prinz Joffrey dabei ist.
Ich muss sagen, an dieser Stelle habe ich total vergessen und verdrängt, dass sie schon einander versprochen wurden.
Ja, genau. Der ja da ihr Verlobter ist. Und sie gerät auch sofort auf Übelste ins Schwärmen.
Oh.
Und ich hab Tatjanas Geseufze an.
Ich habe bei diesem Kapitel sehr Sodbrennen bekommen. Oh.
ja, ich kann ihre Gefühle Joffrey gegenüber auch nicht so ganz nachvollziehen.
Ich glaube, keiner kann das. Wir haben das ja, dass wir die Situation bei ihr haben, dass sie ja dieses Prinzessinnen, dieses Adlige sehr liebt, sehr verinnerlicht hat. Auch wenn es ja gegen der Montaigne noch ein wenig Widerworte gab, es ist aber, ne, Papa hat gesagt, das ist in Ordnung. Ja, merkt sie ja auch schon auch in diesem Kapitel, ne? Es ist mein Prinz, es ist mein Gemahl, es ist eine sehr verklärte Sicht darauf. Und ja, wenn man irgendwie so liest, dass sie drauf hinfiebert mit der Königin, so ein, ja, ich weiß nicht, also ich fand das alles in sich sehr, sehr schlüssig und sehr nachvollziehbar, auch wenn es mir natürlich zuwider ist.
Absolut. Sie lebt halt da in ihrer rosaroten Prinzessinnenwelt. Und da ist das dann natürlich toll.
Und sie scheint ein Problem mit Fenstern zu haben und dem Hinausschauen, was ich sehr passend fand.
Ja gut, da kommen wir noch zu. Jedenfalls bittet sie Septa Mordain, auch Arya Bescheid zu geben und sie dran zu erinnern, sich zumindest irgendwie einigermaßen ansehnlich anzuziehen. Und dann zieht Sansa auch schon los, um Arya zu suchen. Und im ersten Moment steht sie zwischen diesem ganzen Treiben der königlichen Gesellschaft. Denn obwohl das offensichtlich ein ziemlich großes Gasthaus ist, passt nur etwa ein Drittel der gesamten Reisegesellschaft überhaupt da rein. Weil es sind inzwischen über 400 Leute, die da mitreisen. Was offensichtlich echt arschviel ist, aber wenn man sich überlegt, das sind dann etwas über 100 Leute, die in dieses Gasthaus reinpassen.
Wie viel Platz das auch alles wegnehmen muss.
Ja, und was die alles fressen und die ganzen Tiere, die die haben.
Wie so, ne? Eine Plage, die übers Land zieht.
Ja, ich meine, wir haben ja im letzten Kapitel schon gehört, der Besuch des Königs hat die Keller von Winterfell, glaube ich, ein bisschen geleert.
Ja.
Genau, jedenfalls steht sie da im ersten Moment ein zwischen all diesen Treiben, bevor sie Arya schließlich am Fluss, am Trident findet, wo Arya dem Schattenwolf Nymeria, also ihrem Aryas Schattenwolf, getrockneten Schlamm aus dem Fell bürstet. Und dabei trägt sie nicht nur dieselbe Lederreitkleidung wie die letzten Tage, sondern offensichtlich hat der Wolf auch gar keine Freude daran, dass man ihm da den Schlamm aus dem Fell bürstet.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Ja.
Naja, sie geht ja schon recht grob mit dem Wölfchen um.
Ja.
Von daher kann ich es schon nachvollziehen. Aber es scheint ja, Nymeria ist generell eher so ein lebhafter Wolf. Und mag nicht stillstehen. Und ja, für ihn dauert es wahrscheinlich einfach zu lange.
Arya hat auf jeden Fall überhaupt keine Lust, mit in dieser Karosse zu reisen. Sie möchte nämlich viel lieber mit ihrem Kumpel Maika an der Furt nach Rubinen suchen. Und ja, da finde ich, wird schön erklärt, warum da überhaupt Rubine sind in dieser Furt und warum sie überhaupt Rubinfurt heißt.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Wie wird, weil im Englischen heißt es Wheelhouse. Wie wird es im Deutschen genannt?
Tatsächlich Karosse. Ich finde das so schlimm.
Okay.
Ich finde Wheelhouse, es ist so ein schönes Bild, was mit dem Wort auch einfach in die Gedanken gemalt wird.
Weil wird ja später noch erwähnt, hat das Ding keine Fenster und da war ich schon irritiert.
Ja, gemütlich stelle ich mir das auch irgendwie nicht vor.
Vor allem sehr stickig, kann ich mir denken.
Ja, jedenfalls gab es damals in der Rebellion von König Robert dort an dem Fluss eine Schlacht und er hat dort Prinz Rhaegar erschlagen und der hatte halt auf seiner Brust ganz viele, aus seiner Brustplatte ganz viele Rubine und die sind halt bei diesem Kampf irgendwie rausgeschlagen worden, wurden dann im Fluss verteilt und seitdem suchen da seit 14 Jahren die Menschen nach Rubinen im Fluss. Ist halt die Frage, ob da überhaupt noch irgendeiner liegt. Ich zweifle das so ein bisschen, aber naja, suchen kann man immer.
Gibt den Menschen ja auch Hoffnung.
Ja, ich glaube, den Kindern geht's auch mehr darum, dabei Spaß zu haben, als tatsächlich Steine zu finden. Also Edelsteine zu finden. Weil zumindest Arya kann sich vermutlich sowieso Rubine leisten, wenn sie wollte. Arya sagt auf jeden Fall auch, dass sie keinen Bock hat auf diese Karosse, weil da nicht mal Fenster drin sind und man kann sich nicht mal die Landschaft anschauen. Wobei Sansa offensichtlich überhaupt nicht den Mehrwert darin sieht, sich mal die Landschaft anzuschauen.
Und das, finde ich, wirft ein sehr gutes Bild auf ihren Charakter.
Ja.
Ja, ein sehr gutes Licht auf ihren Charakter. Und das beschreibt sie sehr gut.
Fand so schön, wie Arya davon schwärmt, von all diesen neuen Erfahrungen, die sie gemacht hat, seit sie den Norden verlassen haben. Wie viele neue Blumen und Tiere sie bereits entdeckt hat. Ganze 36 neue Blumenarten. Sie hat sogar eine Löwenechse gezeigt bekommen. Sansa beschreibt dann diese Reise über die Engen. Es ist diese Landenge zwischen dem Norden und dem Rest von Westeros, die halt von einem Sumpf bedeckt ist. Naja, deutlich anders. Für sie ist das halt so eine Reise durch so ein feuchtes, ekelhaftes Sumpfgebiet mit irgendwelchen komischen Bestien und halb ersoffenen Bäumen und hat also überhaupt keine Lust drauf. Sie freut sich halt auf diese Reise in dieser Kutsche und darauf, dass es irgendwie Zitronenküchlein zu futtern gibt.
Das typische Stadtkind.
Dann ich merke gerade, ich komme über diese fensterlose Kutsche nicht weg. Oder habe ich das einfach nur komplett falsch verstanden?
Nee, da sind tatsächlich keine Fenster drin.
Die hat keine Fenster.
Warum?
Habe ich mich auch gefragt.
Ich verstehe es auch nicht.
Okay.
Es ist halt irgendwie so ein Holzkasten auf Rädern.
Haben die wenigstens so Lüftungsschlitze oder so?
Ich will's hoffen. Sonst erstickt man da doch drin.
Ja.
Also, wie gesagt, das ist so. Also, Lennart, es wird auch zum späteren Zeitpunkt nicht aufgeklärt oder so.
Nein.
Okay.
Nein, überhaupt. Also zumindest nicht, dass ich wüsste.
Das ist echt weird. Das macht mir zu schaffen. Warum man sowas freiwillig macht.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht.
Wobei
es ist halt so dieses abgeschottet sein und, ne?
Also ich könnte es mir vorstellen, vielleicht wegen der Sonne, dass halt die königliche Herrschaft nicht von der Sonne ausgeblichen werden möchte. Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber es ergibt halt so gar keinen Sinn. Da kann man doch auch Vorhänge vormachen dann.
Ja.
Keine Ahnung. Vielleicht auch aus Schutzmaßnahmen, dass da nicht irgendwie durchgeschossen werden kann. Weil da war ja dann höchstwahrscheinlich kein Glas davor. Eventuell, keine Ahnung. Aber dann hätte man ja auch irgendwie so mit Eisenstangen da, aber dann wirkt es ja eher wie so ein Gefängniswagen. Ich habe keine Ahnung. Auch bei den Zitronenkuchen, weil im Englischen wird von Lemon Cake gesprochen und im Deutschen sind es Zitronenkekse. Und das ist ja auch irgendwie nicht richtig. Da haben wir schon, Lennart und ich, darüber gesprochen und überlegt, vielleicht waren das eher so eine Art Madeleines, dass das so kleine Küchlein waren, das was nicht wirklich Keks, aber auch nicht wirklich Kuchen ist, sondern eher so kleine Küchlein, habe ich es genannt. Keine Ahnung, ob das vielleicht so ein sprachlicher Unterschied ist oder eine Sache zwischen dem Englischen und dem Amerikanischen, dass da irgendwie der Übersetzende sich nicht einig wurde, aber ich würde Cake nie im Leben mit Keksen übersetzen. Da muss ich nochmal auf Echauffieren würfeln, Sekunde.
Wobei,
20.
Warte, bist du,
es regt mich tierisch auf. Es regt mich unfassbar auf, dass das so zu Keksen gemacht wurde, ja. Das ist für mich ein Unding.
Vielleicht an dieser Stelle so ein kleiner etymologischer, also wortherkunftlicher Fun-Fact. Das deutsche Keks stammt tatsächlich vom englischen Cake. Und ursprünglich war auch der deutsche Singular ein Cake.
Oh.
Also vor so 100 Jahren hieß es tatsächlich noch, ja, kannst du mir mal bitte einen Cake geben? Bis sich das dann durch Veränderung zum Keks, da wurde dann halt der Plural zum Singular, hat man das dann so übernommen. Was ich finde, klingt auch deutlich besser.
Ja.
Aber gut, reisen wir weiter. Genau, Sansa hat halt nicht so richtig Bock auf diesen Morast, auf diese Tümpel. Irgendwie mit Treibsand und halb ersoffenen Bäumen. Überall sind Schlangen und diese komischen Löwenechsen. Das sind so, ich sag mal, Kaltwasser-Alligatoren. die irgendwie aussehen wie Baumstämme mit Augen und Zähnen.
Aber wie kommt man da auf Löwenechsen?
Frag mich nicht. Die heißen im Englischen, heißen die Lizard Lion.
Ich weiß es nicht.
Fragen Sie bitte Herrn Martin.
Schreibe ich nachher mal einen wütenden Leserbrief.
Nur aber vergiss einen? Bitte vorher nicht, das mit dem Echauffieren auszuwürfeln. Ja,
ja, genau. Ich würfle auf Echauffieren und dann geht's los.
Sie erinnert sich, also Sansa erinnert sich auch noch, wie Arya eines Tages auf dieser Reise zurückkam und noch da wird von Arya wieder gesprochen mit ihrem Pferdegrinsen, was ich so dermaßen abwertend finde irgendwie.
Ich finde das so gemein.
Ja, wie sie einen Strauß mit, im Deutschen steht mit roten Blumen, im Englischen sind es lila Blumen.
Da könnte ich jetzt auch schon wieder auf Echauffieren würfeln.
Mitbringt und am Ende stellt sich aber heraus, das sind halt irgendwelche Giftblumen, von denen sie einen Ausschlag bekommt. Aber statt dass Arya zumindest aus ihrer Sicht daraus wie lernt und sich infolgedessen benimmt, reibt sie sich halt am nächsten Tag einfach die Arme mit Schlamm ein, weil das halt gegen diesen Ausschlag helfen soll.
Und Arya lernt so viel mehr als Sansa.
Und sie hat Spaß.
Unfassbar, ja.
Sie genießt das richtig. Und für Sansa ist diese Reise auch irgendwie gefühlt einfach nur eine riesige Tortur. Jedenfalls hat Arya halt keine Lust auf diese Reise in der Kutsche und möchte lieber auf irgendwelche Entdeckungstouren gehen. Gerade auch, weil sie ihren Schattenwolf nicht mitnehmen darf. Und dann finde ich so lustig, dass Sansa sagt, na gut, dann essen Lady und ich eben all die Zitronenkuchen alleine. Und Arya wirft ihr dann halt hinterher, ja, aber du darfst deinen Schattenwolf halt auch nicht mitbringen.
Ja.
Und daraufhin ist Sansa tatsächlich auch erstmal so ein bisschen geknickt. Und sie kann nicht so ganz nachvollziehen, warum sie beiden als Schwestern, obwohl sie nur 2 Jahre auseinander sind, so dermaßen verschieden sind. Und einmal hat sie tatsächlich sogar ihre gemeinsame Mutter gefragt, ob Arya nicht vielleicht doch wie Jon ein Bastard ist. Was Catelyn wohl nur lachend verneint hat.
Aber das hatten wir ja auch schon im Abschied von Jon Snow.
Ja, da hat Arya auch ja drüber nachgedacht, dass sie viel, viel lieber ein Bastard wäre wie Jon, weil die beiden sich ja so nah sind. Ich jedenfalls kann Sansa ihre Schwester halt nicht überzeugen. Auf dem Rückweg vergisst sie ihre Sorgen um ihre Schwester, wobei ich weiß nicht, ob sie sich wirklich um ihre Schwester sorgt. Und mehr um ihre eigene Reputation.
Ja, das Ding ist halt, Sansa, deswegen habe ich eben die ganze Zeit auf Echauffieren gewürfelt. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, Echauffieren wird mein Wort des Kapitels sein oder für das Kapitel, weil Sansa sich einfach konstant über alles echauffiert. Sie echauffiert sich in erster Linie über ihre Schwester, dann echauffiert sie sich über die Natur. Dann echauffiert sie sich übers Reiten und sie echauffiert sich sogar über ihren Vater und es hört gar nicht mehr auf. Und ich dachte nur so, ach, bitte lass das Kapitel beenden, beendet sein, es ist unfassbar schwierig. Und sie freut sich nicht nur drauf. Sie schwärmt regelrecht, ja, Teil dieses inneren Kreises zu sein, in dieser Karosse mitfahren zu dürfen, ne? Und dann freut sie sich ja auch mit ihrem Verlobten, der ja so toll aussehe. Also Sansa ist so unglaublich oberflächlich. Ja, sie guckt weder über ihren Tellerrand noch mal aus dem Fenster. Und echauffiert sich sogar darüber, dass man ja sonst nicht nur langweilige Sachen sehe, würde man aus dem Fenster sehen, ja. Und auf der anderen Seite ist dann ihre quirlige Schwester Arya, die dann halt auch was erlebt. Sie probiert aus, sie macht Sachen, sie lernt wirklich, wirklich wichtige Sachen, ne? Wie zum Beispiel, was sind Giftpflanzen und wie kann man sich selbst behandeln? Zum Beispiel, ich finde das ultra wichtig, ne? Und sowas lernt sie vom Schlachterjungen. Während hingegen halt Sansa in ihrem Kämmerchen sitzt, hübsch hergerichtet in ihrem Kleidchen und ihre Stickereien macht, ne? Und also, boah, furchtbar anstrengend. Und ich konnte mich tatsächlich, ich habe mich richtig gesehen in Aria, weil ich nämlich, als ich klein war, genauso war. Ich war immer draußen. Ich habe immer im Dreck rumgewühlt, habe mir Pflanzen angeguckt, wobei meine Eltern tatsächlich mir vieles darüber auch beigebracht haben, was so Natur anbelangt. Und ich habe auch sehr viel Dokumentationen geschaut etc. Aber es war halt Teil meines Lebens, ne? Und deswegen, also ich bin auf dem Land groß geworden und kenne daher eigentlich nur die Landperspektive. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die kam aus Berlin, die habe ich da auch besucht. Und das war für mich ein Kulturschock, ja. Von daher, Sansa ist für mich so dieses typische Stadtkind. Alles ist lästig und macht Schmutz. Und Arya ist halt so dieses typische Landkind. Und naja, jedenfalls auf dem Rückweg, nachdem Sansa ihre Schwester Arya nicht überzeugen konnte, mitzukommen sofort und sich doch schick zu kleiden, um halt mit der Königin in ihrer Karosse zu fahren, stellt sie fest, dass die Königin gerade beschäftigt ist und mit Leuten spricht. Und vor der Königin, die aus ihrer Karosse getreten ist, mir fällt jetzt kein anderes Wort außer Karosse ein. Es ist furchtbar. Kutsche. Weiß ich nicht. Ohne Fenster. So. Holzsarg auf Rädern.
Ich wollte gerade sagen, Holzsarg auf Rädern, dann aber bitte.
Ach, schön. Oh, nee, aber das ohne Fenster, das ist auch... Hat der Herr Martin vielleicht übersehen? Jedenfalls hat der Rat ein paar Reiter als Ehrengarde geschickt, um sie zurück in die Stadt zu geleiten. Und es hat sich eine richtige Menschentraube um diese Leute gebildet. Und Sansa braucht tatsächlich Lady, um überhaupt einen Weg durch die Menge zu finden. Dort sieht sie zwei Ritter vor der Königin knien und deren Rüstungen sind halt richtig imposant und sie glänzen sehr und blenden sie. Und ein Ritter fällt ihr insbesondere auf. Es ist ein alter Mann in einer weißen Rüstung und Moment mal. Ich muss gerade mal eben sortieren, weil ich gerade wieder vorweg bin. Also, genau. Zuerst fallen ihr die beiden knienden Ritter auf. Der eine ist ein alter Mann in einer weißen Rüstung und der andere ist ein junger Mann in einer grünen Rüstung, mit Geweihhelm sogar. Und ein Ritter fällt ihr ganz besonders auf, weil er so eine unheimliche Aura hat. Also, er ist tatsächlich von ihr abgewandt und sie hat eher so ein Gefühl. So, und dieser Ritter, der kniet eben nicht. Und dieses Kapitel, das ist mir wahnsinnig aufgefallen dieses Mal, erinnert mich so sehr an eine Folge einer Serie. Weil normalerweise ist das ja so, wenn man ein Buch liest, dann bekommt man so Gefühle vermittelt. Und hier, gerade in dieser Szene, gerade diese Szene ist so bildlich beschrieben, man hat instant Bilder im Kopf und das hatte mich so ein bisschen rausgerissen, weil das so krass ist, dieser Unterschied. Und weil es hier so enorm auffällt, finde ich jedenfalls. Und der unheimliche Mann, der dreht sich zu ihr um und Lady fängt an zu knurren und Sansa kriegt richtig einen Schreck und macht daraufhin einen Schritt rückwärts. Und als sie so zurücktritt, stößt sie an den Bluthund, an Sandor Clegane, und der spricht sie darauf an und sagt halt, hey, Mädchen, du zitterst ja, ne? Mach ich dir Angst? Der ist halt schon richtig so auf Konfrontation, wie es wahrscheinlich so seine Art geworden ist. Und sie erschreckt sich natürlich auch und weicht zurück. Und weil halt jetzt sie sich ihrer Situation beziehungsweise ihrer Umwelt gewahr wird, weil sie alle angucken plötzlich. Dann sinkt sie auf die Knie und klammert sich an ihren Wolf. Und da entsteht so eine richtig unangenehme Situation. Und sie weiß halt auch nicht, damit umzugehen und wird halt nervös und ihr treibt die Tränen in die Augen. Und die Königin nimmt tatsächlich dann sich der Sache an und sagt halt, hey, hier, Joffrey, geh mal zu deiner Verlobten.
Und kümmere dich.
und kümmere dich, genau. Mach mal was aus deiner Person. Und dann geht Joffrey natürlich rüber und sagt halt hier so, ne, lass sie in Ruhe, ihr macht ihr Angst. Beziehungsweise er spricht, glaube ich, zuerst sogar den Hound an. Sagt hier, lass sie in Ruhe, du machst ihr Angst. Und dann sagt Sansa aber, nee, Clegane ist nicht der Grund. Hier, dieser andere Ritter macht mir Angst. Und dann erklärt halt die Königin, dass es Sir, jetzt musst du mir mal helfen, Lennart, wie spricht Illyn man seinen Payne. Namen? Illyn. Okay, dass es Sir Illyn Payne sei, der Henker des Königs. Und man von diesem Menschen auch Angst haben sollte. Denn sonst habe man die falsche Person angestellt. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Und ja, dem sind alle einig und das sagt auch Sansa. Und natürlich machen sich die beiden anderen Ritter auch so ein bisschen lustig und stellen sich dabei auch der Sansa vor. Und sie selbst errät aber, wer der Ritter in der grünen Rüstung ist. Und zwar ist es Ser Barristan.
Nein,
und
der andere.
Oh, ach, die Notizen. Ich komme noch nicht ganz auf die Notizen klar.
Der in der weißen Rüstung ist Ser Barristan Selmy, der Lordkommandant der Königsgarde. Und der in der grünen Rüstung, den sie errät, das ist Renly Baratheon, der jüngere Bruder von König Robert.
Ja, sie macht das auch irgendwie so nicht eindrucksvoll, aber so brav. Und sie erinnerte sich an was sie halt gelernt hat in ihrer Stube. Und dann trägt sie es auch brav vor und stellt halt fest, dass es Sir Renly sei und der andere Ser Barristan. Und diese Szene, die darauf folgte, die fand ich auch sehr unangenehm und konnte ich auch nicht wirklich einordnen und nachvollziehen, weil der Sir Illyn, der kommt irgendwie so auf sie zu, sehr energisch und starrt sie an. Und da wusste ich halt nicht, was soll das? Und er spricht halt nicht und Sansa sagt noch etwas zu ihm, aber er hält halt keine Antwort. Er spricht halt so gar nicht. Und Renly erklärt dann, ist ja Dingens Zeit. Renly erklärt, dass man dem Sir Illyn vor 14 Jahren die Zunge hat herausreißen lassen. Und das auch wieder sehr bildlich mit einer heißen Zange.
Aua.
Also bildlich kann ja Martin, aber das wissen wir.
Ja, das stimmt. Ne? Aber ich habe halt null verstanden, warum der Sir Illyn jetzt so agiert hat in dieser Situation.
Vielleicht wollte er sich auch einfach nur vorstellen.
Es wird halt so übertrieben erzählt, so er, ne, wie energisch er so auf Sansa zugeht und sie anstarrt. Da dachte ich mir so, hä, diese Situation ist völlig absurd. Aber gut. Jedenfalls sagt dann die Königin, hey, Sansa, es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß, ich habe euch eingeladen, aber ich muss nun mit diesen Männern wichtige Sachen besprechen, bis der König zurück ist und von daher, hier ist mein Joffrey, ihr könnt ja zusammen was unternehmen. Wie praktisch.
Ja, und ich fand ja, für sie war das ja jetzt ja auch der Glücksgriff sozusagen, weil sie sich ja jetzt endlich den ganzen Tag mit ihrem Prinzen, also ich hatte so richtig den Eindruck, also so, man hört sie richtig schmachzen und sie kann jetzt zwar nicht mit der Königin reisen, speisen, was auch immer, aber dafür hat sie jetzt ihren Göttergatten einen ganzen Tag nur für sich.
Oh. Ich find's halt lustig, wie Joffrey zwar so ein bisschen als der gelandete Retter rüberkommt, aber letztlich gar nicht auf eigene Initiative handeln kann oder irgendwie auf die Idee kommt, er könnte ihr mal helfen.
Das kommt ja später im Kapitel.
Nur weil seine Mutter sagt, los, mach mal gefälligst.
Joffrey stellt sich hier auch als der große Retter dar, natürlich, der er nicht ist, und nimmt sich Sansas an und nimmt sie so am Arm und führt sie halt von der Gesellschaft ein bisschen weg. Und diese Unterhaltung, die fand ich auch wieder so schön. Und fragt er hier, ja, was wollen wir denn unternehmen? Und sie sagt dann halt so, alles, wonach dir ist. Und das ist halt auch wieder so, oh. Und vorher, wir erinnern uns, hatte sie ja im Gespräch mit Arya verlauten lassen, ich hasse Reiten. Und jetzt schlägt ihr geliebter Joffrey doch vor, wir könnten ja einen Ausritt machen. Worauf sie entgegnet, oh, ich liebe Reiten.
Ist das schon Stockholm-Syndrom?
Ich weiß es nicht.
Nee, also, das ist dieses um jeden Preis gefallen und um jeden Preis, weiß ich nicht. Wobei sie dann auch merkt, weil er schlägt daraufhin vor, weil er hat ja seinen Hund, der auf ihn aufpassen soll, der ihm zugewiesen wurde, und sie hat ja ihren Hund, aka Wolf, und er schlägt halt vor, beide zurückzulassen. Und sie wagt es zu fragen, ob es denn überhaupt sicher sei, seinen Leibwächter zurückzulassen. Und da merkt man halt schon so, es gefällt ihm nicht so. Aber er präsentiert ihr sein Schwert und er muss natürlich anmerken, dass anders als ihre Brüder er natürlich echten Stahl trage, wobei das ja mittlerweile auch gar nicht wirklich der Wahrheit mehr entspricht.
Aber das kann er ja nicht wissen, weil er ist ja nicht da.
Ich glaube, selbst wenn er es wüsste, würde es ihn eh nicht interessieren.
Natürlich nicht.
Naja, jedenfalls reiten sie los. Und der Joffrey, der hat auch ein richtig tolles Pferd und Sansa hat sogar Mühe, mit ihrer ollen Mähre hinterherzukommen. Und er gibt halt ordentlich Gas. Und ja, ich glaube, mit dem Reiten hat sie auch nicht so wirklich Spaß. Aber sie kommen in die schöne Natur heraus und schauen sich da auch die Sachen an. Sie verfolgen unter anderem eine Schattenkatze zu ihrem Bau und sie kommen dann zu einer, ja, das ist so eine, wie nennt sich das? Ich würde es nicht wirklich Herberge nennen. Das ist so ein, es fällt mir aber das englische Wort auch nicht mehr ein, was da
so ein Inn, so ein Gasthof, nee. So ein kleiner.
Nee, oder, ich glaube, das war so ein, warte mal, das muss ich jetzt nachschlagen, Sekunde. Das war kein Inn, das war, ich hab's gefunden. Joffrey found a holdfast by its smoke. So wird das im Englischen betitelt.
Ja, das wäre ja im Deutschen eine Feste. Also in der deutschen Version steht tatsächlich, glaube ich, Gasthaus. Lass mich nachschauen.
Was? Muss ich wieder auf Echauffieren würfeln?
Ich glaube, du musst wieder auf Echauffieren würfeln.
Eine 2. Naja.
So stimmt er doch nicht.
Nee, ist okay. Deswegen war ich verwirrt. Ein Holdfast ist ja nicht unbedingt.
Im Deutschen steht Herberge.
Herberge, okay. Vielleicht, ja.
Herberge, Festung, ist doch das Gleiche.
Tja, jedenfalls lassen sie sich dort nieder auf ihrem kleinen Ausflug und machen dort ein Picknick. Also Joffrey befiehlt natürlich, hey, besorgt uns bitte was zu essen. Unter anderem verköstigen sie dort Forelle und Wein, wobei Sansa dann auch sagt, oh, so viel Wein dürfen wir sonst nicht trinken. Unser Vater erlaubt uns immer nur einen Becher und das auch nur bei Festivitäten. Woraufhin natürlich Joffrey ausladend dann sagt, meine Verlobte darf so viel trinken, wie sie nur will und schenkt ihr ordentlich nach. Und beide sind dann so ein bisschen angeschwipst und Joffrey will natürlich seiner Versprochenen noch das Schlachtfeld zeigen, auf dem Rieger erschlagen wurde von Robert und wo halt ordentlich was los gewesen ist. Und dann erzählt er natürlich noch von Jaime und wie er den König tötete. Und als er da gerade so am Erklären ist und sich aufspielen, hören sie Geräusche und Joffrey wird direkt aufmerksam und will dahin und führt fort, sich aufzuspielen und will dem natürlich nachgehen. Also läuft er mit seinem Schwert durch die Botanik, hätte ich beinahe gesagt. Und auf einer Lichtung, nachdem sie kurz durch den Wald gelaufen sind, entdecken sie schließlich Arya und Maika, die sich im Kampf befinden. Und zwar mit Besenstielen in den Händen und das Kämpfen üben, den Schwertkampf üben. Und das ist natürlich ein Skandal. Als Joffrey die beiden darauf anspricht, lässt Maika direkt seinen Besenstiel fallen. Und Arya wird direkt wütend und sagt, hier, lasst uns in Ruhe. Was wollt ihr von uns? Sie ist direkt nicht nur defensiv, sondern sogar offensiv, weil sie direkt sich denken kann, was jetzt folgen wird. Und Joffrey, ja, der hat sein Auge auf Maika gelegt, weil in der Situation, in der sie überrascht hatten, war Arya unterlegen und wurde sogar auch getroffen an der Hand. Und Joffrey legt dem Schlachterjungen tatsächlich die Schwertspitze so unters Auge, ne, und sagt halt, hey, Junge, wie ist es denn? Kannst du nur gegen Mädchen kämpfen oder kannst du auch in Anführungszeichen richtig kämpfen gegen ebenbürtige oder größere, stärkere Gegner? Und der Schlachterjunge, der ist halt komplett entsetzt, ne? Der steht da und kann sich nicht bewegen und hat halt komplett Angst, ne? Und sagt halt, hey, sie hat mich drum gebeten, ne? Ich habe das nicht gemacht, ne, weil ich Freude dran hatte, sondern ne, sie wollte halt mit mir üben. Und Geoffrey, der ritzt ihm so die Haut an, ne? Also hier fließt schon das erste Blut. Und während Arya dann halt dazwischen gehen will und sagt, hey Geoffrey, hör gefälligst auf, meint der halt nur, er würde Maika nicht sehr wehtun. Das fand ich auch sehr beschreibend. Und Arya hingegen, ne, die ist halt kein Mensch langer Worte, die hat sich ihren Stecken wieder aufgehoben und zieht Geoffrey voller Inbrunst erstmal einen über, woraufhin er zu Boden geht.
Und blutet, und, siehst du, da hast du dein Blut.
Ja, ja.
Aber königliches Blut wird vergossen.
Wir sehen Blut, aber wir sehen auch nicht Blut.
Wir sehen sogar Doppelblut, weil er hat ja den Metzger ist auch schon geschnitten, als ihm Blut die Wange runterlief. Ja,
genau.
Doppelblutstufe.
Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr lustig. Geoffrey geht halt zu Boden, nachdem Arya nochmal zuschlägt, direkt so auf dem Hinterkopf. Und dann hebt sie sogar noch einen Stein auf, nachdem Geoffrey ihr den Stock aus der Hand schlägt. Und sie wirft den Stein nach ihm, trifft aber lediglich sein Pferd. Was daraufhin sich aufbäumt und stiften geht.
Ich hätte ja gehofft, dass das Pferd ausholt und Geoffrey einfach K.O. kickt.
Ja, oder überrennt. Ja.
Ja.
Es ist jedenfalls furchtbar, eine furchtbare Situation, aber gleichzeitig auch sehr interessant, weil ab dann konnte ich nicht mehr weglegen, weil ich wollte wissen, was passiert. Und Geoffrey hat sich dann wieder aufgerappelt und mit dem Schwert nach Arya geschlagen und dabei Obszönitäten gebrüllt. Das fand ich sehr interessant. Es wird nicht explizit gesagt, was er da ruft, aber es war wohl sehr obszön und drängt die liebe Arya gegen einen Baum mit seinem Schwert. Und Sansa, die verliert komplett die Fassung. Sie hat sogar keine Worte mehr, sich zu echauffieren. Sie schreit nur noch, dass sie alle aufhören sollen. Und dass sie, das fand ich auch interessant, sie würden alles kaputt machen. Also sowohl, jetzt echauffiert sie sich auch über ihren Verlobten, ja, weil er ja auch alles kaputt macht. Und sie ist halt, sie ist komplett entgleist ihrer aller Emotionen. Und sie ist aber, findet sich hilflos wieder, weil sie eben nichts ausrichten kann. Und dann sehen wir etwas verschwommenes Graues und auf einmal, ja, da ist wieder das Blut, ja, wird Geoffrey am Arm gepackt, nämlich ihre Arias Wölfin Nymeria greift ein, auch keine Freundin großartiger Worte, ja, lieber handeln, und sie holt ihn von den Beinen und beißt ihn tatsächlich in den Arm, und Arya kann daraufhin das Schwert aufheben.
Und macht einen der geilsten Moves.
Ja, sie stellt sich halt über Geoffrey und lässt ihn seine eigene Klinge mal spüren. Und in dieser Situation windet er sich wie der Wurm, der er tatsächlich ist, und bittet halt, oh, bitte tut mir nicht weh. Ich erzähle das alles meiner Mutti. Und da erleben wir Geoffrey, wie er lebt und lebt eigentlich. Und was er eigentlich für ein Charakter ist. Und Sansa schreit halt wieder.
Entschuldigung, wenn ich da kurz mal reinhacke. Ich finde an der Stelle auch wieder sehr bemerkenswert. Er droht nicht, es dem König, also seinem Vater, zu erzählen, sondern seiner Mutter.
Das ist korrekt, ja. Ich erzähle das alles meiner Mutter.
Meiner Mami.
Jedenfalls Sansa schreit jetzt mittlerweile eine Oktave höher. Arya solle doch Geoffrey in Ruhe lassen. Aber das finde ich tatsächlich, ist jetzt ein Move, den Arya richtig gut macht. Sie wirft tatsächlich Joffreys Schwert einfach in den Fluss und macht sich auf und davon mit ihrem Pferd. Und jetzt kommt auch wieder so eine unangenehme Situation, die das Kapitel abschließt. Und zwar will sich Sansa wirklich liebevoll um ihren Versprochenen kümmern, streicht ihm so die Haare aus dem Gesicht in einer liebevollen Geste und beteuert, oh, ich will Hilfe holen, reiten, ja, warte nur. Und Joffrey ist einfach wirklich ungefiltert und fährt sie voller Verachtung an. Ja, dann mach auch endlich und fass mich bloß nicht an. Und damit schließt das Kapitel. Und es ist halt so, oh.
Ja, Joffrey, wie er leibt und lebt.
Ich weiß gar nicht, also das ist alles, was mir auch in der Serie so unangenehm war, ist halt gebündelt in diesem Kapitel vorhanden.
Also ich kenne die Folge nicht, aber er ist mir trotzdem unsympathisch.
Ja, was mein Wort des Kapitels ist, das habe ich ja schon verraten. Welches Wort ist denn euers?
Magst du es einfach nur noch mal für die Kapitelmarke, für die Leute, die vielleicht gesprungen sind?
Mein Wort des Kapitels ist, obwohl es nicht vorkommt, jedenfalls nicht wortwörtlich, echauffieren, weil sich Sansa konstant über alle Dinge echauffiert. Nicht nur über die Natur, sondern auch über ihre Schwester, ihren Vater, übers Reiten und über eigentlich alles. Furchtbar.
Und bei dir, Lennart?
Oh, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es ist alles so cringy. Vielleicht wär's, ich weiß es nicht. Es ist, oh, ich finde es so dermaßen unangenehm und ich fühle mich bei diesem Kapitel so dermaßen unwohl. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Mir fällt nur gerade echt kein passendes Wort dazu ein.
Also interessant. Also mein Wort ist diesmal was ganz anderes.
Okay.
Drama, Baby. Drama. Es ist ja nur Drama. Ja. Oh mein Gott, er. Oh mein Gott, hier. Oh mein Gott, hier. Also ich finde noch nicht mal, dass das Echauffieren, also ja, sie echauffiert sich, aber ich finde, dass das Drama ist in dieser Folge viel dominanter für mich. Aber wie gesagt, das ist ja, Gott sei Dank hat ja jeder seinen eigenen Blick auf die Sache. Aber ich dachte, boah, so viel Drama. Ich wusste nicht, dass ich ein Dramabuch lese.
Ja, aber stimmt, da hast du total recht.
Ja, auch wie es langsam angerollt ist, fand ich interessant, weil Sansa ja selbst in ihren Gedanken halt schon angefangen hat, Arya wird alles kaputt machen, ich bin mir ganz sicher. Und Arya wird bestimmt nicht auf mich hören und sie wird das machen, was sie immer macht. Und sie wird alles kaputt machen. Oh.
Ja, ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne?
Ja, und es steigert sich halt auch immer mehr, ne? Dann wird ja alles so aufgeregt und dann am Ende schreit sie halt nur noch rum. Und dann kriegt sie halt wie so eine Watschen die Realität ins Gesicht geklatscht, wo sie halt wirklich mal ihren Verlobten eigentlich mal kennenlernt.
Ja, sympathisches Kerlchen.
Ja, aber die ganze Geschichte ist halt, also dieses Kapitel stellt mich einfach nur für ein großes WTF in meinem Kopf.
Ja.
Es ist, ich weiß dummerweise schon, wie es weitergeht, weil das ja
auch
eine Sache ist, die ich beim ersten Mal lesen sehr, sehr schade fand. Aber halt auch in der Geschichtserzählung logisch. Aber hier dieses Kapitel ist so, es wird ein bisschen angeteasert über geheime Männer oder teilweise geheime Männer, die da mit der Königin sprechen und ja, so dieses auf Wolke 7, dieses Verherrlichen von Prinzessin sein und mein Gemahl. Und da half auch die Action nicht drüber hinweg, die es dann gab. Ich muss noch gestehen, dass ich, als ich das Hörbuch mir heute nochmal angehört habe und gerade nicht ganz so bei der Sache war, hatte ich eher den Eindruck, als die zwei die Geräusche hören, dass da eine andere Aktivitäten stattfinden, wie ich sie für Game of Thrones eher angedacht hätte an dieser Situation und war dann positiv überrascht, dass es sich wirklich nur um einen Scheinschaukampf-Workshop geht.
Ja, das hat der Herr Martin sicherlich mit Absicht gemacht. Der spielt da mit unseren Erwartungen.
Ja, weil auch so, er hörte stöhnende Geräusche. Ist es, glaube ich, im Deutschen. Und dann dachte ich mir so, okay, warte, was kommt jetzt? Und dann, als es dann weiterging, die Kampfszene. Ja, aber es ist halt Drama, Baby, Drama.
Das trifft's doch sehr, sehr gut.
Der Handtasche muss leben.
Ja. Genau so.
Drama, Baby, Drama. Ja, kommen wir doch dann direkt mal zu den Charakteren dieses Kapitels. Wir haben natürlich Sansa, unser POV, unser geliebtes Prinzesschen, die älteste Tochter von Ned und Catelyn, die Verlobte von Prinz Joffrey. Sie ist natürlich gerade mal 11, da darf man vielleicht auch noch so sein. Wobei, wer mit 11 verheiratet wird oder verlobt wird, ich weiß ja nicht. Naja. Wir haben noch Septa Mordane, die Erzieherin der Stark-Mädchen, eine Frau des Glaubens. Wir haben natürlich die kleine Arya, die jüngste Tochter der beiden Starks. Die ist 9 Jahre alt. Wir haben die Königin Cersei Lannister, die Mutter von Joffrey, Marcella und Tommen, die Ehefrau von König Robert und Geliebte ihres Bruders Jaime. Wir haben natürlich Joffrey, der älteste Sohn von Robert und Cersei und den Verlobten von Sansa und Gewinner des Arschlochpreises des Jahres-Awards.
Jetzt schon. Sie hat doch gerade angefangen. Schon.
Ja, Joffrey legt sich halt ins Zeug. Wir hören von Maika, dem Sohn des Schlachters. Da fand ich so bemerkenswert, wie Sansa den beschrieben hatte, dass sie, wenn sie nur ansehen muss, schon kotzen muss oder würgen muss.
Wobei so roher Fleischgeruch ist aber auch jetzt nicht der geilste, muss ich sagen.
Nee, natürlich, aber sie muss ja nicht wegen seinem Geruch, sie muss schon bei seinem Anblick. Das finde ich schon irgendwie
Maika
hart.
Macht das Würstchen.
Stimmt, die gab's ja auch noch.
Ja. Wir hören natürlich von Sandor Clegane, genannt der Bluthund, der Leibwächter von Prinz Joffrey, und sein Gesicht ist durch Brandnarben entstellt.
Den fand ich ein klein wenig lustig in diesem Kapitel, so mit seinem Na, Kleine, hast Angst vor mir. Das war auch,
oh Gott, nein,
auf einem anderen
jetzt
Level.
Stelle ich ihn mir die ganze Zeit in meinem Kopf mit so einem rheinischen Akzent vor. Mit so einem Horst-Schlemmer-Akzent.
Das war halt auf der ganz anderen Ebene unangenehm.
Ja.
Oh.
Wir hören von Ser Barristan Selmy, dem Lord-Kommandanten der Königsgarde, von Lord Renly Baratheon, dem jüngsten Bruder des Königs, sowie dem Lord von Sturmkap, dem Herrn der Sturmlande und Meister des Rechts im Rat des Königs. Und wir hören natürlich von Sir Alan Payne, dem Henker des Königs, der stumm ist, da ihm der irre König vor 14 Jahren die Zunge herausreißen ließ. Wollt ihr wissen, warum? Oder ich weiß gerade nicht, wann und ob es irgendwo vielleicht mal im Nebensatz erwähnt wird.
Wir können es ja als Spoiler markieren und dann kannst du raushauen.
Damals war halt noch Tywin Lannister die Hand des Königs, damals vom irren König. Und Sir Alyn einer von Tywins Männern. Und er scherzte halt in Anwesenheit des Königs, dass Tywin doch der geheime eigentliche König des Reiches sei. Weil der eigentliche König nichts mehr drauf habe, weil der komplett irre sei. Und dann hat der König halt kurz einen Prozess gemacht und ihm die Zunge rausreißen lassen. Da spricht man einmal die Wahrheit und wird bestraft.
Ich war nicht Kung-Mang.
Wir haben natürlich noch ein paar erwähnte Figuren, wie Ned, den Vater der Mädchen, den König Robert. Wir hören ganz kurz von Jon Snow, von Lady Catelyn Stark, vom irren König Aerys II. Wir hören nochmal von Sir Serwyn mit dem Spiegelschild, dem legendären Ritter, der den Drachen Urax erschlagen hat, indem er sich hinter seinem verspiegelten Schild versteckt hat. Wir hören von Prinzessin Dharissa, die von besagtem Sir Serwyn vor Riesen gerettet wurde, in irgendwelchen entfernten Legenden von vor damals. Wir hören von Prinz Aemon, dem Drachenritter, dem Bruder von König Aemon IV., der die gemeinsame Schwester Nerys vor einer Schmähung bewahrte, beziehungsweise diese Schmähung rächte in einem Urteil durch Kampf. Wir hören von besagter König Nerys, die von einem Sir Morgil von Hastwick geschmäht wurde. Der warf der Königin nämlich vor, mit dem falschen Bruder ins Bett zu gehen. Also nicht mit ihrem verheirateten König, sondern mit dem von der Königsgarde.
Ich muss gerade, es tut mir leid, ich muss gerade an diesen Sketch von Loriot denken.
Ich weiß, ich auch.
Wo diese ganzen Lord-Titel da aufgezählt werden. Okay, mach weiter. Tut mir leid.
Wir hören natürlich auch von Sansas Brüdern, Rob, Bran und Rickon, sowie Jon Schnee, die angeblich nur mit Holzschwertern kämpfen. Wir hören von Rhaegar Targaryen, dem ältesten Sohn vom Irrenkönig, der auch dessen Erbe war und der im Kampf in der Schlacht gegen Robert gefallen ist. Und wir hören natürlich von Sir Jaime Lannister, dem Bruder der Königin, ihrem Geliebten. Und der ist natürlich auch Mitglied der Königsgarde. Er wird auch der Königsmörder genannt, da er den Irrenkönig hinterrücks umgebracht hat.
Boah.
Und jetzt gebe ich ab an Tatjana mit ihren Kreaturen.
Und jetzt das Wetter. Es sind so unfassbar viele Charaktere schon und wir sind noch gar nicht weit in der Geschichte drin. Ich finde es auch sehr gemein, dass viele Charaktere einfach ähnliche Namen haben. Bei den Targaryens finde ich das ganz schlimm. Da kann man ja kaum jemanden auseinanderhalten. Aber ist ja eh eigentlich, deren Stammbaum ist ja eh ein Kreis, von daher. Viel schöner finde ich daher, was wir von der Flora und Fauna hören. Und da wäre ich werde das mal sammeln und irgendwie vielleicht mal für uns darstellen, dass wir vielleicht mal so eine Sonderfolge auch machen über Flora und Fauna aus Westeros.
Oh ja, das finde ich cool.
Ja, vielleicht auch ein bisschen bebildert, wenn ich das hinkriege. Muss ich mal gucken. Wir haben mit im Kapitel die Lady, nämlich Sansas Schattenwolfwelpe. Und kann man überhaupt jetzt immer noch von Welpen reden?
Ich weiß es ehrlich nicht, vielleicht
Weil
auch nicht mehr.
Die selber sagen ja, es sind Schattenwölfe mittlerweile. Also ich denke mal auch, dass die jetzt ein bisschen älter schon sind. Mit dabei ist auch Nymeria, Arias Schattenwolf. Und wir hören von Arya dargelegt, von Löwenechsen. Das hat ja Lennart schon erzählt, sind alligatorähnliche Echsen, die in den Sümpfen leben in der Eng. Und was ich schön finde, die Schattenkatzen. Das sind Großkatzen, die in Westeros leben, mit dichtem schwarzen Fell und weißen Streifen. Also zuerst dachte ich tatsächlich auch an Luchse. Und dann dachte ich so, schwarzes Fell und weiße Streifen? Da müsste ich aber nochmal, weil Luchse haben ja eher so Tupfer. Da musste ich eher an Tiger denken. Ist ja so eher so dschungelmäßig. Fand ich auch interessant.
Wird tatsächlich erzählt, sie sind größer als Pumas. Aber kleiner als Tiger. Also
das
so ein bisschen
halt so
größer als Luchse schon.
So Dschungel-Vibes her.
Ja.
Finde ich interessant.
Schon.
Ja. Wo sind wir denn?
Ja, wir starten natürlich im Gasthaus am Kreuzweg, nachdem diese wunderbare Internetseite mit den ganzen Rezepten benannt ist. Wir erinnern uns. Hatten wir in vorherigen Folgen schon mal verlinkt. The Inn at the Crossroads. Wir sind dort natürlich zuerst im Schankraum frühstücken mit Sansa, hören dann, wie Arya etwas aus der Küche stibitzt. Das Ganze befindet sich am Trident, dem großen Fluss in den Flusslanden, mit seinen drei großen Armen, dem roten, dem blauen und dem grünen Arm. Das sind so diese drei Flussarme, die dem Fluss seinen Namen geben, weil Trident ist halt Englisch für Dreizack. Wir hören von der Rubinfurt, einer Furt, also einer Flusssenke im Fluss, wo man einfach durchreiten kann, wo es eben eine Schlacht gab, die wird jetzt Rubinfurt genannt, weil da eben die Rubine von Rhaegars Rüstung drin gelandet sind nach dem Kampf oder während des Kampfes. Wir hören von der Hauptstadt Königsmund, von der Eng, von dieser Landenge, die den Norden eben vom Rest trennt. Wir hören von Sturmkap. Das ist der Hauptsitz der Familie Baratheon, von wo aus die Sturmlande regiert werden. Der aktuelle Lord ist halt der jüngere Bruder vom König Renly. Und wir hören vom Königsweg, das ist da diese lange Straße, die von Sturmkap bis hoch zur Mauer reicht. Was eine lange Autobahn. Und wenn ich immer auf der Autobahn unterwegs bin, dann will ich was essen. Tatjana, was gibt's denn zu essen?
Puh, das war ja jetzt eine brachiale Überleitung.
Es tut mir leid.
Ja, eine lange Reise macht hungrig, hätte ich gesagt. Und natürlich darf dann auch das Essen nicht fehlen. Und ich finde es wahnsinnig interessant. Also wir haben hier irgendwie viel mit Frühstück zu tun. Ja, ist ja sowieso nicht meine Welt. Aber wir erleben halt auch hier in diesem Kapitel wieder ein Frühstück. Und es gibt Schinken und leckeres Brot. Und was ich richtig toll fand, die haben da richtig Honigwaben am Tisch, wo sich die Zofe, wollte ich gerade sagen, die
Septa.
Septa, genau, danke schön. Wo sich die Septa was abbricht und den Honig dann auf ihr Brot tropfen lässt. Das fand ich sehr schön. Ich habe mich ja schon über die Zitronenkekse etwas echauffiert. Ich würde sagen, die Zitronenküchlein, wie seht ihr das? Oder
ja, ich bin da ganz bei dir.
Auch an die Hörenden da draußen. Wie ist das so in eurer Manifestation der Westeros-Welt? Habt ihr da eher Kekse? Also akzeptiert ihr das so als Kekse? Oder wärt ihr dabei Küchlein oder tatsächlich von Kuchen? Aber was ich richtig schön finde, weil sie sich da am Fluss befinden, frische Forelle. Ja, frische Forelle. Ich liebe Fisch. Ich oute mich jetzt als engagierte Fischesserin. Fisch ist auch wahnsinnig gesund und also.
Das sieht Gollum genauso.
Gollum approves, ja. Ich habe auch als Kind selbst geangelt und wir haben auch selbst geräuchert und alles Mögliche. Also ich merke gerade mal wieder, wie naturverbunden ich aufgewachsen bin. Das fand ich sehr schön, weil halt Martin hier mit dem Essen auch direkt dann auf die Region eingeht. Und wir haben noch den Wein. Der darf natürlich auch überhaupt nicht fehlen. Apropos fehlen, ja. Die Farben des Kapitels glänzen.
Da muss ich, warte, ich diesmal? Muss dich leider sofort unterbrechen und korrigieren.
What?
Du hast eine Farbe, du hast nämlich, wir haben eben drüber gesprochen, das Rot übersehen. Wir haben doch Rot erwähnt.
Nee.
Doch?
Also du hast es zwar erwähnt, aber für mich existiert es nicht, weil ich die englische Version lese.
Auch im Englischen steht Rot.
What? Wo?
Ja, nicht bei den Blumen, sondern als dem Maika das Blut über die Wange läuft.
Wo steht da rot?
Warte, ich lese es dir vor. Ich hatte es mir gerade markiert.
Sekunde.
The bright bud of blood blossomed where his sword pressed into Maika's flesh and a slow red line trickled down the boy's cheek.
Sekunde, welche Seite?
Weiß ich nicht. In meinem E-Book ist es Seite 22 von 24.
Ach so. Das hilft mir nicht. Ich muss das nachempfinden können. Sekunde, Sekunde. Da ist jetzt so, Sekunde.
Künstliche Umblättergeräusche einblenden.
Just a trembling, bright bird of a blossom bear. His sword pressing and a slow. Tatsache, a slow red line. Jetzt wollte ich gerade darauf eingehen, wie dieses Kapitel mit der Abwesenheit von Rot glänzt. Da tun sich Abgründe auf. Dann muss ich da tatsächlich noch was Rotes dazu schummeln.
Ist ja nur eine kleine rote Linie.
Ja, die kann man mal übersehen. Aber ja, ich hatte mich nämlich schon gewundert, dass Martin mit so keinem Rot auskommt. Es war mir auch aufgefallen, aber ja, du hast recht, du hast vollkommen recht. Das wird natürlich sofort korrigiert. Und klargestellt, ich werde es hier auch einfügen, am besten schon mal. Aber ja, jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht.
Tut mir leid.
Naja gut, mich hat die Farbpalette in diesem Kapitel komplett überrascht. Sie ist unfassbar breit gefächert, aber es gibt halt bestimmte Farben, die wirklich dominieren. Also hier dominieren aber nicht die Farben unbedingt vom König, sondern tatsächlich die Lannister-Farben, weil wir haben halt wahnsinnig viel Grün. Es wurde 6 oder 7 Mal Grün erwähnt, 5 Mal Gold und dann noch so ein bisschen Weiß und Schwarz und Grau. Das stuft sich dann so langsam ab. Aber dementsprechend habe ich dann auch die Farbgrafik, die Farbübersicht gestaltet, dass man so ein bisschen Eindruck bekommt von der Dominanz von Farben in diesem Kapitel. Ich finde das total interessant, wie bunt das eigentlich ist. Aber ich muss mal gucken, weil es ist ja wirklich nur, doch, ich muss das irgendwie einbinden. ein ganz winziger Streifen Rot ist drin. Wenn ich so mir diese Grafik angucke, finde ich es total faszinierend, wie die Gewichtung ist. Aber ja, habt ihr das so wahrgenommen als so bunt? Oder wie habt ihr gerade den Einstieg in dieses Kapitel so wahrgenommen?
Also ich muss sagen, das Grün fand ich auch in diesem, also das ist sogar mir aufgefallen, dass das Grün so dermaßen prägnant ist in diesem Kapitel. Mhm. Wobei ich das halt hauptsächlich echt auf Renlys Rüstung schiebe, weil halt zu dem Zeitpunkt, wo er quasi noch nicht als Charakter benannt ist, sehr häufig eben von dem Typ da in der grünen Rüstung gesprochen wird.
Mhm. Das fand ich auch interessant, auch hier der alte Mann in Weiß.
Ja.
Das hat sich wiederholt des Öfteren.
Ja, da werden halt dann Personen irgendwie auch mit Farben assoziiert und charakterisiert. Das finde ich spannend, weil wir mit Farben natürlich auch immer so ein Stück weit Emotionen verbinden.
Mhm. Vor allen Dingen hat Martin hier auch mit so Einzelfarben noch gearbeitet. Er hat nicht nur grün gesagt, sondern dann auch dunkelgrün. Wobei grün und dunkelgrün, das ist ja noch normal. Aber bei schwarz ist mir das aufgefallen. Er hat halt viel schwarz gesagt, aber die Haarfarbe des einen Ritters ist halt im Englischen Jet Black, was wir als Kohlrabenschwarz, Pechschwarz bezeichnen würden, nochmal rausgestellt, extra. Und das fand ich schon interessant.
Ich achte wie immer nicht auf die Farben.
Seine Unverschämtheit, da könnte ich glatt wieder auf Echauffieren würfeln. Ah ja, schön. Ja, aber so viel zu den Farben des Kapitels. Es kommen immer mehr Sachen dazu, wo ich halt denke so, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er jetzt so explizit noch Farben benennt. Weil das ist ja wirklich, Jet Black ist ja wirklich sehr explizit. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterhin entwickeln wird. Ja, Sprache ist jetzt auch vorbei.
Gut, dann Lennart, sag uns doch eben schnell, wovon das nächste Kapitel handelt. Also,
wir
welche
sind
Point of View
Kapitel
wir haben.
Kapitel wieder bei Eddard, also bei Lord Eddard Stark von Winterfell. Ich wollte gerade irgendwie Lord Eddard von Stark sagen, aber irgendwie das passt nicht.
Geht's also Stark weiter, ja?
Ja, es geht Stark weiter. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche bis dahin. Bleibt Stark.
Und folgt uns auf Instagram.
Genau.
Ja. Und schickt uns doch Anregungen und Gedanken und was ihr gerne für Tee trinkt, gerne über unsere Kanäle wie Discord oder E-Mail. Darüber freuen wir uns jedes Mal.
Genau.
In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss. Tschüss.
Gespräche aus Westeros ist ein Podcast von Auenland Productions.